Hey, schön, dass du hier bist. Diese Folge ist schon vor Wochen als Videofolge kostenlos in der Podimo-App erschienen. Wenn du neue Folgen früher und gratis hören willst, hol dir einfach die App und schon kann's losgehen. Die neuesten Folgen warten dort übrigens schon heute auf dich. Den Link zur App findest du in den Shownotes.
In der Landschaft, wo alle jetzt auf Feminist machen und weiß ich was alles, weißt du, ignoriert man solche Sachen, die man eigentlich in sich hat? So? Obwohl das ehrlichere Empfinden wäre doch, dass man sich das eingesteht, ey, ich nehme sie gerade nicht ernst, weil sie eine Frau ist vielleicht.
Ja.
Aber ich muss mir das ja eingestehen, damit ich was daran ändern kann. Und einen Macker nehme ich ernst einfach nur, weil der Macker ist, obwohl der vielleicht die größte Scheiße erzählt.
Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian Tigges und ihr hört oder schaut Männer weinen heimlich. Als ich diesen Podcast hier gestartet habe, wollte ich verstehen, was dieses Mannsein heute eigentlich bedeutet. Ich wollte mit anderen Männern darüber sprechen, wie sie aufgewachsen sind, was und wer sie geprägt hat und warum sie oft so geworden sind, wie wir heute sind. Gerade im Umgang mit unseren Gefühlen. Eine Sache, die in diesen Gesprächen deutlich wurde, ist, dass wir über Männlichkeit nicht sprechen können, als wäre das eine Zuschreibung, die im luftleeren Raum schwebt. Die Kategorie ist untrennbar verbunden mit anderen Dingen, mit deiner sozialen Schicht, damit, ob deine Eltern Geld hatten oder nicht. Und auch damit, wie du aussiehst, oder besser gesagt, wie andere dich sehen und in welche Schubladen sie dich deswegen stecken. Ich bin mir sicher, dass mein heutiger Gast in seiner Jugend mit anderen Erwartungen und Vorurteilen an seinem Mannsein konfrontiert war und heute noch ist. Allein weil seine Familie aus Palästina kommt. Er ist Gewinner des Deutschen Poetry Slam Awards 2025, regelmäßig auf Bühnen und im deutschen Fernsehen zu sehen und nutzt Humor, um auf Missverständnisse in unserer Gesellschaft hinzuweisen und Klischees frontal zu konfrontieren. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen bei Männer weinen heimlich, Abdulkader Şahin.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du den Weg auf dich genommen hast. Wir sind ein bisschen unterschiedlich aufgewachsen. Ich in Düsseldorf in so einem Vororthäuschen mit Garten, eher privilegiert. Und du bist aufgewachsen in Duisburg-Marxloh, teilweise in einem Asylantenheim.
Mhm.
Duisburg und Düsseldorf sind ja geografisch sehr nah, aber so nah beieinander sind wir jetzt nicht aufgewachsen.
Nee.
Willst du ein bisschen was davon erzählen, wie du aufgewachsen bist?
Ja, also Düsseldorf ist eine Feindstadt.
Ja.
Feind. Ne, Feind, nicht Feindstadt, das ist was anderes. Das ist
nicht so Feind.
Duisburg wiederum. Ja, wir sind im Asylheim in Marxloh aufgewachsen. 7 Jahre davor in Chemnitz, also insgesamt 10 Jahre Asylheim haben wir angekriegt. Und Armut, also ganz, ganz arm aufgewachsen. Meine Eltern haben sich aber richtig viel Mühe gegeben, das immer irgendwie zu wuppen für uns. Und das hat auch gut geklappt so, aber wir haben schon von klein auf gecheckt, wir haben keine Kohle. Und dass das halt ein Riesenthema ist und das macht halt natürlich auch viel mit dir, ne?
Wann hast du das gecheckt?
Ganz früh schon. Ich habe das erste Mal, dass ich gecheckt habe, wir sind anders als die anderen, war, als ich zum Kindergarten zu gehen. Das ging 2 Tage gut und dann hatte ich keinen Bock mehr.
Ja, wie alt warst du da? 3?
Boah, keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Und dann war ich in der Grundschule damals, wurde eingeschult zu dem Zeitpunkt und da habe ich gemerkt, boah, warte mal, die wohnen gerade nicht alle so wie wir, weil wir hatten ja ein Zimmer im Asylheim, 5-köpfige Familie und ich dachte natürlich als Kind eine lange Zeit, ja alle leben so. Ja und dann bekommst du halt natürlich mit, wenn du dich unterhältst mit anderen MitschülerInnen, dass die ganz anders aufwachsen. Mhm. Und das siehst du denen ja auch an. Damals war so Scout-Rucksack voll das Thema.
Ja, ich weiß.
So.
Wie alt bist du?
Ich bin jetzt 33 geworden vor kurzem.
Ja.
Jetzt kann ich mir auch einen Scout-Rucksack leisten. Ich will aber keinen mehr, weil die Dinger scheiße aussehen, weißt du? Aber zu dem Zeitpunkt wollte ich das, was ich nicht bekomme. So, und da habe ich dann gecheckt, ey Digga, wir sind anders als die anderen. Aber trotzdem habe ich Glück gehabt. Ich war auf einer katholischen Grundschule und da waren nur deutsche Kinder. Und deswegen habe ich dann sehr schnell Deutsch gelernt.
Mhm.
Da konnte mir ja vorher niemand beibringen, ne? Meine Eltern haben versucht, aber die konnten selber kein Deutsch. So, ist schon alles ein bisschen anders gelaufen bei uns, ne?
Und du bist also als kleiner Junge in die Kita, dann bist du 2 Tage da gewesen und dann?
Bin ich zu Hause geblieben, bis ich eingeschult wurde, ne?
Kein Bock mehr.
Nee. Ich hab mich halt, das war halt, du musst dir vorstellen, wir waren ständig isoliert zu dem Zeitpunkt. Also, meine Eltern waren ja auf Asylsafari, würde ich sagen, so in Deutschland. Es ging ja die ganze Zeit zwischen Chemnitz und Nordrhein-Westfalen hin und her. Deswegen, guck mal, ich bin der Älteste, ich bin in Siegburg geboren. So, warum in Siegburg in Nordrhein-Westfalen? Weil da die Schwester von meiner Mom gelebt hat. So, mein mittlerer Bruder, das Sandwich-Kind, ist in Chemnitz geboren. Und der Jüngste ist in Duisburg geboren. So, weißt du, was ich meine? Das ist halt, die ganze Zeit waren wir irgendwie on the run gefühlt. Und irgendwann durften wir dann in Duisburg bleiben. Und sind dann in Duisburg geblieben, so. Ne?
Und wie war das für deine Eltern, dass du nicht mehr in die Kita wolltest? Haben die das verstanden?
Also oder? Kindergarten. Kita ist, glaube ich, nochmal was anderes, glaube ich. Ne? Also Kindergarten war da zu dem Zeitpunkt, ja, für die war das Latte. So, die haben gesagt, ja, besser bleibt der hier, so, bevor der die anderen Kinder schlägt. So, mein Bruder kam da klar, so.
Ja?
Ja. Ja, bei mir war halt die Sprachbarriere, glaube ich, so ernüchternd. Mich hat keiner verstanden. Ich konnte ja nur Arabisch.
Ja.
So, und in der Grundschule, erste Klasse, bin ich sitzen geblieben. Warum? Weil ich nur Arabisch konnte. Ich habe mit meiner Klassenlehrerin Arabisch geredet. Ich habe der auf Arabisch gesagt, ich will einen Strohhalm haben. Die arme Frau hat mich nicht verstanden. Ich die aber auch nicht. Weißt du? So, und dann mit meinem Bruder zusammen, der wurde dann ein Jahr später eingeschult, kam in die Parallelklasse. So, und da hat das dann angefangen, dass das irgendwie mit der Sprache immer besser funktioniert hat.
Durch deinen Bruder?
Mhm. Weil ich in der Pause jemanden hatte. So, und der war halt, muss ich zugeben an der Stelle, der hat die Sprache besser gelernt und schneller gelernt. Der ist auch schlauer, würde ich sagen, mein mittlerer Bruder. Muss ich schon zugeben. So, und mit Hilfe meines Bruders konnte ich dann die Sprache auch besser lernen. Das habe ich alleine nicht hinbekommen.
Warst du ein wütendes Kind?
Ja.
Was hat dich wütend gemacht?
Alles. Ich bin so generell jemand, der regt sich, glaube ich, gerne auf.
Ja.
Das ist so meine Art einfach. Ich bin einfach wütend. So, ich habe irgendwann, weiß ich nicht, so, ich versuche, das ist auch komplett komisch bei mir, weil ich habe schon viel Hoffnung in mir als Mensch. So, das ist ja auch ein Antrieb von mir, aber ich habe gleichzeitig auch voll viel Wut, was auch mein Antrieb ist. So.
Was macht dich wütend?
Da machst du ein Fass auf, da viel.
Wir haben ein bisschen Zeit.
Na gut. Ja, die Gesellschaft, die Politik. Ich befasse mich sehr viel mit Politik, weil ich mir die Welt von klein auf erklären wollte. Ne? Wir haben das Thema jetzt gerade aufgerissen. Ich wollte wissen, warum leben wir so und andere anders?
Mhm.
Warum ist das so? Was können wir auch dafür und was nicht? Und ich habe immer in der politischen Landschaft, ich war immer interessiert und jetzt habe ich irgendwie meinen Hafen gefunden irgendwo. Würde ich jetzt sagen, also ich fühle mich jetzt gesettelt in meiner politischen Haltung und das, was ich wie ich so Politik sehe, ich bin ja jetzt auch ein bisschen älter geworden, ne? Und ich glaube halt, das sind so Sachen, die kann ich nicht wegignorieren, weißt du, was ich meine? So, ich krieg das einfach nicht hin. Also es wird mir auch mal gut tun, irgendwie ein bisschen das Leben zu genießen, da muss ich wirklich lernen, auch mal ein bisschen irgendwie was für mich zu machen oder sonst was. Das fällt mir gerade sehr schwer, aber allgemein. Ja, kann ich halt so Sachen wie, ne, soziale Ungerechtigkeit oder das Thema Gleichberechtigung und bla bla, diese ganzen, ich kann das nicht wegignorieren, weißt du?
Ist die Wut auch ein Antrieb für dich und deine Arbeit?
Ja, 100%. Wut ist, ja, weil das ist so den Wake-up-Call, habe ich das Gefühl. So, ne, ich meine, auf mich sind auch immer viele Leute wütend.
Warum?
Ja, weil ich nicht perfekt bin, Mann. So, ich bin halt jemand, der auch mal irgendwie über die Stränge schlägt. So, ich würde schon sagen, ich habe das Herz am richtigen Fleck so, aber, und das wissen die Leute höchstwahrscheinlich auch von mir, aber das heißt ja nicht, dass ich Verhaltensweisen an den Tag lege, die immer Bombe sind, ne? Aber das gehört auch dazu, damit komme ich klar irgendwie, weißt du, aber ist ein Antrieb.
Du hast gerade gesagt, was wir dafür können und was nicht. Das fand ich interessant. Was könnt ihr denn dafür?
Da jetzt in dieser, das ist, glaube ich, eher ein Punkt, für den wir nichts konnten. Also mein Vater hat die Entscheidung getroffen, zu seiner Schwester nach Deutschland. So. Eigentlich nichts.
Aus dem Libanon.
Will es richtig, genau. So, bei meinem Vater muss man halt nochmal dazu sagen, dass er mit Anfang 20 schon politisch verfolgt war und deswegen erstmal auf eigene Faust ausgewandert ist, da, zu dem Zeitpunkt zu seinem Cousin nach Madrid, also in Spanien. Und ich glaube, nach ein paar Jahren, wo der dann wieder zurück konnte, ist er zurückgegangen und dann wieder, die haben ja ständig Bürgerkriege gehabt zu der Zeit. Haben die dann die Entscheidung, und dann hatte dann, ne, Mama, Papa haben geheiratet zu einem Zeitpunkt und dann haben die gesagt, wohin soll die Reise gehen, das geht hier nicht mehr weiter. Und da kam dann meine Tante ins Spiel, die in Deutschland gelebt hat und dann haben die dann gesagt, okay, dann nach Deutschland. So, und das war vielleicht ein Fehler von meinem Vater.
Warum?
Weil ich glaube, Deutschland 90er Jahre mit einem palästinensischen Background ist, glaube ich, ist vielleicht nicht die beste Entscheidung gewesen. Ja, Thema Kettenduldung, du bist die ganze Zeit gefangen in diesem Asylstatus.
Was ist Kettenduldung?
Die Kettenduldung, musst du dir vorstellen, du wirst geduldet, bis du ein Verfahren hast, wo anerkannt wird, ob du den Asylstatus bekommst oder nicht und dann kannst du dich niederlassen. So, oder wirst halt abgeschoben. So, normalerweise ist das so eine Entscheidung, Tag oder Tag. So, und eine Kettenduldung ist, dass die Duldung und dieser geduldete Status kontinuierlich verlängert wird. Und das haben meine Eltern bis heute noch. Alle 3 Jahre gehen die hin. Jo, wie ist es? Ja, nee, nochmal 3 Jahre.
Wie lange sind deine Eltern schon hier?
Ja,
über 30 Jahre.
Ja, ich bin hier geboren, also ich glaube 34 Jahre. Ich bin 33, die sind 34 Jahre hier.
Und die werden noch geduldet.
Immer noch. Es ist halt ein befristeter Aufenthaltstitel. Das ist nicht mal unbefristet oder so.
Und was können die machen, damit sich das ändert?
Ja, jetzt pass auf, jetzt wird's richtig lustig. Theoretisch, könnten die arbeiten.
Mhm.
Und wenn die arbeiten, kriegen die immer mehr Rechte. Deutschland. So. Und das Ding ist jetzt aber, halt dich fest, die haben aber diese Arbeitserlaubnis seit knapp 10 Jahren. Mein Vater, das ist jetzt ein bisschen persönlicher, ist schwer krank geworden vor über 10 Jahren. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo der noch keine Arbeitserlaubnis hatte. Und jetzt ist er nicht mehr arbeitsfähig. So, meine Mutter auch, die hat die ganze Zeit Care-Arbeit betrieben zu Hause. Der geht's auch körperlich nicht so gut. Und die ist auch noch ein bisschen älter als mein Vater. Die ist auch nicht mehr in der Lage zu arbeiten. So. Das Einzige, was ich vielleicht für meine Eltern machen könnte, so, wäre, dass bei mir so geil läuft, ich irgendeine fette Firma habe und meine Eltern mich in der beratenden Funktion entlohne. Das wäre Arbeit dann in diesem Fall, die jetzt auch umsonst machen, weil die Meinung meiner Eltern interessiert mich schon. Weißt du, theoretisch. Also die kommen nicht drum herum. Die müssen irgendwie arbeiten, sonst bleiben die für immer da drin. Ist nur ein banales, dummes Beispiel jetzt gewesen mit Firma und so ein Kack. Aber ja, das ist halt ein Teufelskreis, Mann.
Aber wenn die seit über 30 Jahren hier sind und die haben seit 10 Jahren eine Arbeitserlaubnis, dann haben die 20 Jahre hier verbracht ohne Arbeitserlaubnis.
Richtig. Und das ist auch noch ein gutes Szenario. Ich kenne Familien, die haben über 30 Jahre keine Arbeitserlaubnis bekommen. So. Das ist genauso wie 10 Jahre Asylheim. Das klingt viel, aber zu der Zeit, also aus der Ecke, wo meine Eltern herkommen, gibt es auch Menschen, die über 20 Jahre im Asylheim gelebt haben. So. Ja, das war Standard. 90er, 80er Jahre. Aber wir wollen uns ja jetzt über Subkulturen in Neukölln und in Duisburg-Nord wollen wir uns ja echauffieren und fragen uns, wie konnte das dazu kommen?
Ja.
Ja, ja.
Und du wunderst dich nicht?
Natürlich nicht.
Mit was für einem Männlichkeitsbild bist du aufgewachsen?
Boah, ja.
Du sagst, du warst viel wütend.
Ich war sehr wütend. Es war alles auch sehr gewalttätig.
Mhm.
So, der Asylheim ist ja nicht Friede, Freude, Eierkuchen. So, im Nachhinein habe ich dann verstanden, warum Sachen im Asylheim passiert sind. Wir haben ständig Auseinandersetzungen gehabt im Asylheim, das bekommst du mit. Wir haben einen GSG-9-Einsatz auch gehabt und so. Also hier diese Taskforce, die dann kommt und was weiß ich was, fanden wir lustig als Kinder, haben wir Wasserpistolen rausgeholt und dachten, ja jetzt hier, ne, wirklich, das war super lustig für uns, aber im Nachhinein habe ich gecheckt, die Serben und Albaner haben sich die ganze Zeit auf die Fresse gehauen gegenseitig, weil das war so diese Asylwelle, wo wir mitgeschwommen sind zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise meine Eltern, und da brauchst du ein dickes Fell halt, ne. Und das war halt, meine Eltern, das haben wir auch schon von klein auf gemerkt, haben immer sehr, sehr viel Angst gehabt, wenn es um uns geht. So, weil, ne, diese Erfahrung auch in Chemnitz, mein Vater wurde, also mehrfach haben irgendwelche Faschos versucht, meinen Vater vorm Zug zu schubsen und so ein Scheiß. Und die Geschichten kennen wir halt. Und demnach hatten meine Eltern voll Angst um uns. Und da habe ich vor allem als ältester Bruder auch immer, also ich bin damit aufgewachsen, ich muss meine Brüder beschützen, ich muss meine Familie beschützen. Und wenn du dann in so gewalttätigen Kontexten aufwächst, dann musst du ein dickes Fell haben. So. Du bist ja auch nicht der stärkste Macker. Aber dann musst du gucken, wie du dir weiterhelfen kannst. So. Und so bin ich halt aufgewachsen.
Also Männlichkeitsbild vor allen Dingen geprägt von stark sein.
Ja. Ja.
Gefühle zeigen war wahrscheinlich nicht so angesagt, außer Wut.
Genau. Das war aber, also es hat mich trotzdem beschäftigt. Es war jetzt nicht so, dass ich ein Kind war, was alles hingenommen hat. Ich habe die Sachen so lange hingenommen, wie es nötig war. Und habe aber auch gleichzeitig Prozesse in mir drin gehabt, die Sachen hinterfragt und reflektiert haben. So, Jugendzentrum spielt da eine große Rolle und einer meiner besten Freunde, heutigen besten Freunde, war ein Betreuer im Jugendzentrum, der Burak Kilmaz, der ein Anker für mich war, um über solche Sachen zu sprechen. So, ich bin zu denen immer hingegangen und habe denen erzählt, wen ich geschlagen habe. Und das habe ich getan, weil ich immer Schuldgefühle hatte. Das hat mir immer leid getan, ob ich im Recht oder Unrecht war. Es hat mir immer leid getan irgendwie, wenn ich so jemanden ein blaues Auge geballert habe oder eine Nase blutig geboxt habe. So, das hat mir leid getan, weil ich irgendwo in mir schon gewusst habe, ey, Abdul, du hättest vielleicht auch anders regeln können.
Mhm.
das war vielleicht unnötig oder sonst was. Weißt du, das, ja, keine Ahnung. Aber wir wurden, also was soll ich sagen, so wenn du so die ganze Zeit in Angst lebst und aufwächst, dass du abgeschoben wirst oder sonst der Geier was und ein gewalttätiges Umfeld, so ein Asylheim ist kein Jugendzentrum oder weiß ich nicht, ein Ort, wo Friede, Freude, Eierkuchen ist, ganz im Gegensatz. Das macht schon viel mit dir, Mann. So.
Vor dem Hintergrund, was denkst du dann, wenn irgendwie in der deutschen Politik oder in der Öffentlichkeit über Integration debattiert wird?
Heutzutage?
Mhm.
Das ist eine bodenlose Frechheit. Weil das Ding ist halt, ich kann es mir halt sehr akkurat anhand meiner Biografie erklären, was für Probleme in der Migrationspolitik vor über 30 Jahren beispielsweise gemacht wurden. Ich kann es mir erklären. Ich weiß, was die Probleme sind. Die Lösung, da hätte ich nur Ideen, aber das ist auch nicht mein Job, Alter. Ich bin Stand-up-Comedian und kein Politiker. Aber ich finde halt die politische Landschaft sehr krass versagt derzeit, wenn es darum geht, ordentliche Lösungen zu finden. Wir verfallen alle im Populismus und springen irgendwelchen Rechtsradikalen im Parlament, weißt du, reden wir die ganze Zeit nach und springen über jedes Stöckchen. So, und wir sehen ja, wie erfolgreich das ist. Überhaupt gar nicht, nämlich. Und das ist so unsere Politantwort darauf, auf Migration. So. Das geht mir nur noch auf den Sack. Und die verstehen halt auch nicht. Die denken auch immer alle, das wäre so, high sensitivity und aware. So, weißt du, wie ich meine? Und ich denke mir so, boah, nein, Alter. So, weißt du, ich bin in diesen Kontexten aufgewachsen. Ich weiß, warum Leute sich radikalisieren auch. Ich habe diverse Angebote gehabt, in die, weiß ich was für Strömungen mitzuschwimmen, theoretisch. Und warum Leute auf Gewalt setzen, weil du in Gewalt aufwächst, Mann. So, weißt du, wie ich meine? So, und da kannst du nicht einfach die Sachen abtun mit Herkunft. So, ich bin nicht gewalttätig und wütend, weil ich Palästinenser bin. So, ich bin wütend, weil ich als Palästinenser Sachen in der Gesellschaft und auch von der Politiklandschaft abbekomme, die bekommen andere nicht ab. So, und das, meine Reaktion darauf ist ständige Wut, ist auch sensitiv sein und empfänglich für die Scheiße, weil sie mich betrifft. Und irgendwann, ja, versucht man dann halt auch irgendwie zu gucken, dass man stärker nur noch nach außen. Also das war so bei mir immer so das Ding, ich wollte immer alles damit abwehren, mit vermeintlicher Stärke dann auch und rigoros und was weiß ich was, ne?
Hast du es abgelegt mittlerweile?
Nee, das kannst du nicht ablegen, wenn du damit aufgewachsen bist. Das ist auch so ein Ding, ich hätte dir vor ein paar Jahren die Frage beantwortet damit, ja, ich glaube schon, nein, so tief im Innern, wenn ich jetzt in irgendeine Auseinandersetzung kommen würde, wo ich wirklich mit den Rücken an der Wand wäre, würde ich mir denken, okay, es gibt immer noch eine sehr stabile linke Bombe, die ich hier habe. So, und da werde ich dir jetzt keine Geschichten aus dem Paulanergarten erzählen oder sonst was, da ich dann nicht auch bereit wäre. Weißt du, wie ich meine? Also, man hat das in sich, man muss sich, aber, und da kommen wir jetzt zu meiner Antwort, man muss sich immer gegen so Strukturen entscheiden. Das passiert auch tagtäglich. So, tagtäglich passiert das, wo ich mich auch selber dabei erwische, wenn ich zum Teil dann mit Frauen zu tun habe und ich in mir merke, ich nehme sie vielleicht gerade nicht ernst.
Mhm.
So, ich muss mir das ja in erster Linie eingestehen, damit ich was an dem Verhalten von mir ändern kann. So, und das ist auch so, in der Landschaft, wo alle jetzt auf Feminist machen und weiß ich was alles, weißt du, ignoriert man solche Sachen, die man eigentlich in sich hat. So, ich merke das vor allem, wenn man in einer rein jungen Truppe dann unterwegs ist, weißt du, obwohl das ehrlichere Empfinden wäre doch, dass man sich das eingesteht, ey, ich nehme sie gerade nicht ernst, weil sie eine Frau ist vielleicht.
Ja.
Aber ich muss mir das ja eingestehen, damit ich was daran ändern kann. Und einen Macker nehme ich ernst einfach nur, weil der Macker ist, obwohl der vielleicht die größte Scheiße erzählt. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Das sind so auch nochmal ein Beispiel aus einer ganz anderen Richtung, wo ich mich auch immer klar gegen entscheiden muss. Oder für etwas entscheiden muss dann. Aber mit so einem Bewusstsein, weißt du?
Was meinst du, woher kommen diese Stimmen, wenn du sagst, dass du erstmal merkst, dass du eine Frau vielleicht auf Anhieb nicht ernst nimmst? Ist das Sozialisierung? Ist das das Männlichkeitsbild, mit dem du aufgewachsen bist?
Ja, aus allem ein bisschen was, ne? Ich meine, da, weißt du, klar, ich komme jetzt aus so ehrenkulturellen Kreisen, so, da hast du auch ein Patriarchat, was auch zum Teil in vielerlei Hinsicht sehr hervorragt, so, wenn es darum geht, das sieht man dann auch, aber sind wir mal ganz ehrlich, wir leben hier in Deutschland auch im Patriarchat, so, Und da tut, weißt du, da, du kriegst von jeder Seite ein bisschen was, was dich in deinem Mannsein dann bestätigt, der Macker zu sein oder sonst was. So. Und ja, mit Hilfe von guten Freunden, gutem Umfeld, was ich hatte, konnte ich viele Sachen dann dementsprechend reflektieren. Und ich bin nicht perfekt. Das hört sich jetzt wieder so voll Dings an, weißt du, aber das ist halt, dass man sich dann wenigstens ständig reflektieren kann und daran arbeiten kann.
Nimmst du die Debatte, die dann hier in der Gesellschaft geführt wird über, weiß ich nicht, Männlichkeitsbilder, feministische Debatten und so, nimmst du es manchmal als Heuchelei von vielleicht eher privilegierten Gruppierungen wahr, die nicht so richtig checken, wo das Problem eigentlich liegt?
Ey, guck mal, das ist jetzt heikel as fuck. Aber ja, teils. So, ich muss das jetzt gut erklären. Natürlich höre ich mir viele Debatten an und denke mir bei vier Leuten, Digga, euch geht's zu gut.
Ja.
Das ist meine Perspektive, die wir gerade aufgerissen haben.
Ja.
Asylheim, Armut, as fuck. Natürlich sitze ich dann da mit meiner Biografie im Gehirn und denke mir, boah, euch geht's echt gut. Das ändert nichts an der moralischen Diskussion, die man führt, wie eine perfekte Welt aussehen kann. Aber mich triggert das natürlich, weil ich bin auch nur ein Mensch, der auch Neid empfindet und Wut empfindet. So, weißt du, was ich meine? So, ich gönne anderen Menschen ein wohlbehütetes Aufwachsen, aber ich wünsche das marginalisierten Menschen auch. Und das sorgt trotzdem immer für Neid, ist leider normal. So, und ich glaube schon, dass den Leuten geht's echt gut. Und ich finde aber da, wo es weh tut, führen wir dann keine unangenehmen Debatten. Weil ich sage zum Beispiel, es gibt ja nicht den Feminismus heutzutage, es gibt ja diverse feministische Strömungen und alles Mögliche und ist ja alles schön und gut. Ich finde ja auch gut, dass das in der Gesellschaft Platz findet. Was aber auf der Strecke bleibt, ist Jungen-Empowerment und Jungenarbeit. Wir verlieren viele junge Menschen und junge Männer auch, vor allem auch marginalisierte Männer, dazu gehören auch Deutsche, die beispielsweise mega arm sind, Mann. Die vergessen wir komplett. So, die wachsen auf und hören sich dann 20, 30 Jahre später an, du bist ein weißer, privilegierter Hetero-Cis-Mann. Und ich denke mir, wenn der Bruder von uns nicht zu essen bekommen hätte damals, wäre der im Arsch. So, und da ist halt dieses Feingefühl, was fehlt. Weißt du, was ich meine? Und ne, bleiben wir bei Empowerment von jungen Männern. Das machen jetzt irgendwelche Instagram-Coaches und Männlichkeits-Coaches und Dating-Coaches, die übernehmen gerade alleine, also die sind alleine auf diesem Feld gerade unterwegs, Männlichkeits-Empowerment zu machen, in meinen Augen komplett in die falsche Richtung. Und wir, so im progressiven Spektrum, vollkommen zu Recht, ne, man konzentriert sich auf Feminismus, Frauen, Frauenrechte, alles schön und gut, aber was ist mit den Jungs? Was ist mit den Männern, die gerade aufwachsen? So, die bam, sofort, die, weißt du, so mega rigoros dann irgendwie und komplett ohne Fehlerkultur oder sonst was. Und ich meine jetzt nicht Härtefälle, ne? Aber so, ne? Die lässt man links liegen und das ist aber mein Ansatz immer gewesen. Ich habe ja auch Bildungsarbeit betrieben lange, ne? Bevor jetzt hier Stand-up so ein bisschen abgegangen ist. Und das war mein Fokus, Jungenarbeit. Weil ich gewusst habe, in so einem Patriarchat brauchst du stabile Männer auch, die Probleme der Gesellschaft auch verstehen und daran was ändern möchten, intrinsisch. Nicht extrinsisch. Da hast du wieder performative Feministen-Dudes, die dann ihre Scheiße bauen hinterrücks. So. Mhm. So, und das ist ein Produkt davon, dass die extrinsisch motiviert dann an die Sache rangehen. So, ich wollte immer, dass junge Männer das Problem verstehen, genauso wie ich das Problem verstanden habe und mich dann aber auch selber outcallen muss, wenn ich merke, ich nehme eine Frau gerade nicht ernst, weil sie eine Frau ist. So. Das wird jetzt irgend so ein Macker, Alter, hier aus Friedrichshain in Berlin, Alter, der sich die Fingernägel lackiert. Der wird jetzt nicht sagen, ah ja, nee, ich muss mir jetzt eingestehen, dass ich die Frau nicht einnehme, weil die 61 ist. Weißt du, wie ich meine? Und das ist so mein Einsatz, dass es auch wehtun muss. So, bei mir immer so Sachen müssen wehtun, weil ich Schmerz kenne. Nein, Spaß. Aber nee, das ist halt, ich will immer den unangenehmen Weg gehen. Immer das, weißt du, Unangenehme ansprechen dann auch. Weil das immer untergeht.
Wir sprechen in diesem Podcast über Mannsein und so. Und glaubst du, dass wir in der Diskussion häufig die Kategorie Klasse dabei vergessen?
Natürlich. Das ist eigentlich ein Kernthema. Es wird ja so getan, als wäre beispielsweise Klasse und sozialer Status, als wäre das eine weitere Diskriminierung.
Ja.
Das ist die nicht. Weil das ist ja genau das Problem. Sie ist keine weitere Diskriminierung. Sie öffnet komplett ein neues Tor um Diskriminierung zu verstehen. Weil das ist ja das Beispiel, was ich gerade eben meinte. Ich habe einen guten Freund, sagen wir mal, der heißt Tobias. Ein weißer, blonder, blauäugiger Motherfucker, der 2 Meter lang ist. So. Und ne, ich will jetzt keinen Name-Dropping betreiben. Ich habe so einen Bruder aus Duisburg. Der ist über 2 Meter lang. Maximal privilegiert. Der hat alleine gelebt mit seinem Großvater im Hochhaus. 12., 13. Etage. Also der war jeden Tag bei uns. Wir sind mit dem aufgewachsen. So. Wo findet der sich im jetzigen Diskurs wieder? Der wird behandelt wie ein Banker, der Multimillionen hat. Hat der nicht, Mann. Der hat eine Lehre gemacht und ackert hart für seine Euros. Okay? So, und das sind so Sachen. Es ist keine weitere Diskriminierung. So, es ist wichtig, mehrfach Marginalisierung ansprechen zu können, aber es ist ein komplettes Verständnis von Gesellschaft, was über allem liegt. So, du kannst schwarz sein im Rollstuhl und eine Frau sein, die lesbisch ist und arm. Weißt du, wie ich meine? Aber dieses Armutsding, das ist viel größer. Es ist keine weitere Diskriminierung. Es ist es ist die gesamte Gesellschaft. Das sind unsere Spielregeln auch im Kapitalismus in Deutschland. Das sind unsere Spielregeln. So. Und das ist mein erster Ansatz, ist, dass dafür ein Verständnis geschaffen wird. So. Weil dahinter ordnet sich alles ein. Ohne irgendwas jetzt irgendwie zugunsten oder Ungunsten zu priorisieren. Aber das Verständnis ist das Allerwichtigste. Und das haben viele nicht. Das haben viele nicht. Du bist die ganze Zeit darauf fokussiert. Wer ist jetzt diskriminierter? Es ist gefühlt wie eine Challenge geworden. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, das spielt genau denen in die Karten, die davon profitieren, dass mein Homie kein Banker ist, sondern Maler Lackierer beispielsweise und richtig hasseln muss, um seine Euros zusammenzukratzen. Weißt du, was ich meine? Und genauso meine schwarze Schwester, die im Rollstuhl ist und lesbisch ist, also ne, Sisterhood, eine Freundin, weißt du, und vollkommen gefickt ist und in dieser Gesellschaft. Weißt du, wie ich meine? So. Das ist ein Grundverständnis, was ich immer aufbauen möchte. Das ist so wenn man es einmal verstanden hat, dann kann man da auch nicht mehr zurück. So, weil jetzt viel, ich habe viel geredet jetzt auch, ne?
Gut so.
Okay.
Bist ja da im Zuhören.
Ja, geil.
Bist du ein bisschen in der Rolle des Vermittlers, würde ich sagen. Ist das nicht eine undankbare Rolle?
Ja, absolut.
Wie gehst du damit um?
Boah, keine Ahnung. Ehrlich, also momentan ist auch eine scheiß Zeit, gerade bei mir, weil ich unnormal unter Druck stehe, seit längerem eigentlich schon, weil es gibt ja so viele Themen irgendwie, wo ich reingehalten habe, auch öffentlich und...
Sag mal ein Beispiel.
Ja, Nahostkonflikt beispielsweise. Oder...
Wie bewertest du die Debatte darüber in der deutschen Öffentlichkeit?
Das ist eine absolute Katastrophe. Ich war ja ganz früh, als jetzt die Nummer am 7.10. war ich ja dann irgendwie bei Talkshows ohne Medienkompetenz, bin ich da reingeraten und habe versucht, den Leuten zu zeigen, hey, wir Palästinenser sind auch Menschen. Wir sind nicht alles kaltblütige Kinderfresser. Weißt du, was ich meine? So, das ist ja eine Entmenschlichung, die stattgefunden hat. Und irgendwann habe ich aber verstanden, Abdul, du kannst noch so sehr den Leuten zeigen, ey, hier, guck mal, ne, wir sind auch Menschen, das bringt in Deutschland nichts. So, als Palästinenser bist du so krank, krass dämonisiert, Alter. Da habe ich dann irgendwann letztes Jahr im Sommer, glaube ich, war das gesagt, ich bin raus. Macht eure Scheiße hier in Deutschland alleine. So, ich verstehe auch, dass das eine undankbare und schwierige Position ist für Deutschland, irgendwas zu formulieren, aber ich will da nicht mehr, also ich habe auch immer von einem Wir gesprochen und ich sehe mich immer mit im Boot und verantwortlich, dieses Land irgendwie zu bewegen, aber Alter, nee, so mittlerweile bin ich da raus. Es ist so undankbar, auch wenn man irgendwie beispielsweise bei diesem Thema irgendwie sich äußert oder sonst was. Ich versuche jetzt nur noch irgendwie Menschen über Organisationen zu helfen, über Spenden zu helfen, Spenden auch irgendwie, ja, meine Community dahin zu lenken irgendwo. Aber ja, das war auf jeden Fall ein Beispiel irgendwie dafür, dass es mir mit dieser Vermittlerrolle sehr schlecht geht. So, als Mensch ist es nicht einfach, Alter, so multiperspektivisch irgendwie zu agieren.
Kriegst du auch viel Hass ab?
Ja klar, natürlich. So, also von Rechtsradikalen sowieso. Damit komme ich irgendwie auch klar, auch mit Morddrohungen und so ein Scheiß, weil ich mir so denke, ja natürlich, hab da Bock mich irgendwie abzustechen oder sonst was. Aber da bin ich halt irgendwie bin ich das ja mein Leben lang gewohnt von Faschos. Ist ja klar, weißt du, du hörst dir andauernd rassistische Kacke an und so, da habe ich ein dickes Fell. Bei mir ist halt aber das Krasse auch, dass ich von jeder politischen Landschaft, also auch Linke wollen mich auch zuballern den ganzen Tag mit ihrem Standpunkt und dass die, weißt du, wollen mir auch die Welt erklären und checken aber nicht, was die damit reproduzieren, Alter. Weißt du, was ich meine?
Was kommt da?
Da kommt dann halt, dass die mir irgendwie erstmal erklären wollen, was vulgäre Sprache und gewalttätige Sprache ist und was weiß ich was. Und ich denke mir, ja, ich weiß, dass ein Anteil in dir mich als mündigen Menschen sieht, der zur Verantwortung gezogen werden muss, aber auch ein Anteil, den du nicht reflektierst, mein weißer Genosse, ist der Anteil, der internalisierten Rassismus gerade reproduziert, Alter, weil du denkst, ich bin ein Neandertaler, der den ganzen Tag gegen die Laterne läuft, den du erstmal die Charta Deutschlands erklären musst. So. Das ist halt genau diese Sensibilität, die ich mir wünschen würde bei Menschen, aber ich krieg's dann halt manchmal auch wirklich von jeder Ecke ab irgendwie. Und irgendwo denke ich mir dann, so, weißt du, ich sag zu dir, ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe nicht gut damit um, aber irgendwo gehe ich trotzdem, habe ich einen Umgang damit und ein gutes Umfeld, was für mich da ist. Weil es klappt ja irgendwie immer, weißt du, was ich meine? Aber irgendwo voll oft denke ich mir, oh ey, Digga, warum tust du dir das an, Abdul? Warum machst du auf der Bühne nicht einfach irgendwelche Pimmelwitze? Redest über Dating und so einen Scheiß? Ja. Mach ich jetzt auch mehr, mach auch voll Bock.
Ja.
Aber am Ende kommt dann trotzdem ein Seitenhieb gegen den Bundestag, so, das ist dann die Pointe so, aber ich könnte es viel leichter haben, manchmal denke ich, aber ich kann das nicht. Ich kann nicht diesen easy Weg gehen. Es geht nicht, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin.
Diese Stadtbilddebatte, du hast auch einen Take zu gehabt auf Instagram, habe ich gesehen,
ja.
Der mega abging.
Mhm.
Was macht das mit dir? Denkst du so, what the fuck is going on? Also,
es echauffiert
kann
mich,
ich mir den Mund fusselig reden?
Guck mal, das darfst du mir nicht übel nehmen. Ich weiß auch nicht, ob ihr das schneiden müsst, aber Friedrich Merz ist ein lupenreiner Rassist. Sein Opa ist ein scheiß Nazi gewesen. Der feiert seinen Opa auch still und heimlich. So, prove me wrong, Fritsche. Beweis das Gegenteil. So, jede Aussage, die man in der Öffentlichkeit in Bezug auf Friedrich Merz und seinen Opa hört, sind eigentlich positiv. Weißt du, und der verhält sich auch am Ende als Kanzler Deutschlands dann auch nicht so, dass man sagt, oh nee, den ist jetzt irgendwie die Migration und Diversität in der Gesellschaft wichtig. Das ist ein abgefuckter Rassist einfach. Der überrascht mich ja nicht mal mehr. So, ich finde halt einfach das, was mich überrascht und was mich wütend macht, ist, dass die SPD das noch mitmacht als Koalitionspartner. So, da würde ich mir wirklich irgendwie eine mutige SPD wünschen und ich weiß, es ist lächerlich, das zu verlangen heutzutage. Was ist von der Partei übrig geblieben? Aber das ist das, was mich wütend macht. Dass hier ein Christdemokrat der Vergewaltigung in der Ehe nicht mal verbieten oder unter Strafe stellen wollte, dass der jetzt nach, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren so eine Scheiße über Stadtbild und was weiß ich, was, das überrascht mich doch nicht. So.
Macht dich nicht mehr wütend.
Was heißt nicht mehr wütend? Klar denke ich mir, boah, halt deine Fresse, so, weißt du, was ich meine? Aber ich denke mir, das ist doch kein Wunder. Was erwartest du, wenn so eine Alice Weidel, Gott bewahre, Kanzlerin wird? Was erwartest du dann? Erwartest du dann, dass die auf einmal, weiß ich nicht, sich denkt, oh mein Gott, ich will doch so eine Pride-Fahne jetzt mitnehmen und meinen Sieg damit feiern und vielleicht sind wir da ein bisschen, da wird nur Scheiße passieren, so. Und das, da hätte ich dir auch prophezeien können, dass der, weißt du, der hat ja auch gefallen sogar daran, so zu polarisieren. Der hat da richtig Spaß dran, weil der denkt, der kann die, es geht ja auch nicht mal darum, dass der die AfD irgendwie entkräftet. Glaub mir, ganz tief im Innern hat er so viel mehr Verbindungen mit der AfD als sein Koalitionspartner SPD. Boah, das ist jetzt hart gewesen. Aber was wollt ihr dagegen tun? Das ist meine Meinung.
Was würdest du dir wünschen von Merz?
Dass er zurücktritt. Dieser Lügner. So, und ich würde mir wünschen, dass alle anderen in der parlamentarischen Bubble endlich irgendwie mutiger werden und nicht die ganze Zeit der AfD die Themen nachtragen. Wir brauchen gar keine AfD, die Politik der AfD wird gerade durchgesetzt. So, wir verschwenden so viele Millionen Euro mit irgendwelchen pseudo-symbolpolitischen Grenzkontrollen und was weiß ich was und irgendwelchen Entscheidungen, die am Ende eh wieder gekippt werden von einem Gericht, weil es zum Glück noch geht. Noch ist es demokratisch, weißt du, was ich meine? Aber ich erwarte, dass der Penner zurücktritt, so der BlackRock-Kanzler, ey, der hat einfach ein Jet, Alter. Weißt du, was ich meine? Weißt du, die Entscheidung, die dieser Mann trifft, die können doch gar nicht für die Bürger sein, BürgerInnen in dieser Gesellschaft. So, ich habe eh ein ganz anderes Bild auch von Demokratie. Ich finde, jeder, der im Parlamentarismus was reißen möchte, darf keine Firmen besitzen, kein Jet, gar nichts. Bleib beim Volk, damit du fürs Volk entscheiden kannst, aber Ich bin ein bisschen philosophisch altertümlich unterwegs, wenn du so möchtest. Aber ja, so ein Fritsche, der muss zurücktreten, beziehungsweise muss eine Koalition platzen oder sonst der Geier was. So. Ist viel, ne?
Viel. Ist viel. Wie gehst du damit um? Hast du Ventil? Hast du Menschen, mit denen du darüber reden kannst, dass es so viel ist, dass du irgendwie, keine Ahnung, dich öffnen kannst, dich verletzlich zeigen kannst? Fällt dir das leicht, oder?
Ich hab meinen Inner Circle, ich habe meine Freunde, mit denen ich über alles reden kann, zum Glück. Mhm. Ich habe auch meine Familie irgendwo hinter mir die ganze Zeit. Und wenn ich das nicht hätte, könnte ich das, glaube ich, alles gar nicht. Aber so ein Ausgleichsventil, Fußball gucken, so Standard, so. Ansonsten.
Der Klassiker.
Ja, der Klassiker. Im wahrsten Sinne.
Ist das Schalke oder was?
Auf gar keinen Fall. Ja, ich liebe Fußball generell. Ich bin FC Barcelona-Fan. Ich bin aber natürlich auch MSV Duisburg-Fan. Ist unser Club im Revier, Alter. Lief eigentlich auch noch gut. Wir waren Erster bis vor kurzem.
Aber wo, in welcher Liga?
In der dritten.
Okay.
Aber man fängt immer klein an. Okay. Ja. Man kämpft sich zurück. Genauso wie ich. Wir haben ja auch zurückgekämpft. Nein, Spaß. Das ist, ja.
Fühlt sich das immer für dich an wie ein ständiger Kampf?
Ja, klar. Natürlich.
Und was lässt dich dann weiterkämpfen?
Der Überlebenswille, du willst erleben. Also da bin ich sehr stark drin, im Überleben. Also ich bin damit aufgezogen worden, mit auch den Erzählungen und Erfahrungen meiner Eltern. Und da merkst du schon von klein auf, boah, es war sehr oft sehr knapp, wenn es um Leben geht, Existenz geht, etc. Und alles ist dann demnach für dich auch ein Kampf. So, und diesen Spirit habe ich bis heute in mir. Ich suche auch immer den Kampf. Mittlerweile hat sich das geändert, weil ich meiner Meinung nach den richtigen Kampf oder die richtigen Kämpfe suche. Und früher war das halt einfach, ja, auch eine Willkür, weißt du, wenn mich jemand falsch anguckt hat, habe ich da einen Kampf gesucht vielleicht. Oder wenn es irgendwie Stress unter Freunden gab oder sonst was, hast du da die Kämpfe ausgetragen oder hast du nicht gesehen? Und mittlerweile sind das so Kämpfe, ja, so ein Fritscher mehr zu sagen, was für ein Penner der ist, ne?
Aber hast du manchmal so Momente, wo du sagst, boah, ich will nicht mehr kämpfen. Also wenn du sagst, du machst jetzt immer mehr auch Pimmelwitze. Mhm. Es ist ja auch eine Flucht vom politischen Aktivismus.
Ja, weil das kann ja auch nicht, da müssen wir mal ganz kurz drüber reden. Es kann ja auch nicht gesund sein. Das merke ich immer wieder. Die ganze Zeit so krass verstrickt zu sein in so, es passiert ja jeden Tag irgendeine Scheiße. Ja. Auch diese Stadtbildkacke. Vielleicht ist das jetzt auch irgendwie so ein Abstand, wo ich mir denke, ja, klar, von Fritsche, dass sowas kommt, weil wir das jetzt hatten, das Beispiel. Aber es ist, das, was ich auf jeden Fall merke, es ist nicht gesund, die ganze Zeit so tief drin zu sein. Aber auf der anderen Seite zieht es mich doch wieder, wenn ich versuche, Abstand zu gewinnen, zurück, weil ich so das Gefühl habe, boah, Digga, du darfst die Leute, die abgehängt sind, nicht im Stich lassen. So, ich habe früher zum Beispiel, habe ich mir Comedians reingezogen, als ich noch lange kein Stand-Up-Comedian war. Und dachte mir immer, ey, Bruder, bei dir läuft so geil. Und du hast so eine Reichweite, habe ich früher immer gedacht, so, oh wow, Reichweite. Warum machst du nicht das und jenes? So, und ich versuche jetzt, so gut ich kann, auch wenn ich das in meine Kunst einbette, dieser jemand zu sein, den ich damals gesucht habe. Und ich bin nicht alleine damit. Es gibt auch viele, die mittlerweile, sage ich mal, satirischer unterwegs sind, um das richtig zu formulieren. Auch vor allem jetzt in der Zeit von Social Media platzt es ja wirklich aus allen Nähten, dass Leute sowas im Kontext setzen, humoristisch. Da bin ich ja um Himmels Willen nicht der Pionier gewesen, aber das reiht sich halt ein, dass es dafür jetzt auch irgendwie, sage ich mal, Anklang gibt in der Hinsicht so. Aber ja, es ist halt immer ein Hin und Her, Mann. Es ist immer ein Hin und Her. Ich merke, es ist oft zu viel und ein Ventil habe ich jetzt nicht auf Anhieb immer. Aber ich versuche halt einfach irgendwie momentan so ein bisschen zu gucken, dass ich die Sachen auf der Bühne austragen, weil damit komme ich zum Beispiel zurecht, dass man eher Unterhaltung schafft und die Themen trotzdem bespricht. Aber so diese bitterböse Satire, wie jetzt, wenn ich so steile Takes mache und auch so Untergürtellinie, das mache ich auch gerne, weil ich finde, die verdienen sich das, wenn die so eine Scheiße labern im Bundestag. Das ist halt auch anstrengend, Alter. Ist ja auch nicht schön immer, weißt du, zu sagen, dass Fritsche aussieht wie so eine komische Kartoffel mit Scham auf dem Schädel. Ist halt auch anstrengend, weißt du. So, ist ja nicht schön, Anzeigen zu kassieren und das ist ja nicht geil immer.
So Anzeigen.
Ja, sehr. Ja, man kriegt halt alles Mögliche, kriegst du. Morddrohung, was du willst. So, ich habe eine gute Agentur, die schirmt immer gut alles von mir ab, so. Aber klar kriegst du viel, wenn du so rumschießt den ganzen Tag.
Da reden wir gleich noch in dem Bonusteil drüber, wie du Humor einsetzt für die Themen. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, lass uns noch kurz unser kleines Spiel spielen. Ich lese dir ein paar Sätze vor, die sind unvollständig. Und du
darfst die vervollständigen, wenn du Lust hast, in Kürze oder auch länger, wenn dir irgendwas wichtig ist, dann kannst du das auch mitteilen. Ich fange an, okay? Bist du bereit? Ein echter Mann.
Er ist ehrlich zu sich selber und zu seinem Umfeld und Mitmenschen. Ja.
Die wichtigsten Männerfiguren meiner Jugend.
Ich werde ehrlich sein, weil das der Punkt davor war. Rambo, Mohammed Ali, Otto von Bismarck. Das ist, ich weiß nicht, was das für ein komischer King bei mir ist, Mann, Alter.
Was ist mit Otto von Bismarck?
Ich mag Otto von Bismarck, Mann.
Okay, erklär mal.
Ich weiß nicht. Ich habe im Geschichtsunterricht, ich liebe ja Geschichte.
Ja.
Und im Geschichtsunterricht, als ich das erste Mal von Otto von Bismarck gehört habe, ja, irgendwas war da mit seiner Pickelhaube und so, dachte ich mir, das ist ein Macher. Der Otto ist ein Macher. So, ich habe auch die positiven Seiten von diesem rechten Spinner gesehen. Weißt du? 40 Jahre Frieden in Europa, da ist wie Macher. Das ist einfach eine Ein-Mann-NATO gewesen, der Bruder. Weißt du? Das ist aber auch ein Running Gag in der Community bei mir. So, diese Liebe zu Otto von Bismarck. Aber ich würde schon sagen, ich wäre auch gern so ein Otto, Alter. Bin ich auch manchmal. Ja.
Wann?
Ja, auf der Bühne.
Ist ein Otto.
Ich bin so ein richtiger Otto, Alter.
Ja, geil. Vorbilder sind für mich heute. Schwierig, ne?
Schwierige Frage.
Ich habe auch keine Antwort drauf.
Ja, das ist jetzt halt...
Friedrich Merz ist nicht, das können wir schon mal rausstreichen.
Friedrich Merz ist ein Mahnmal für alle Männer, Alter. Wirklich. Oder ist ein... Also werdet nicht wie Friedrich Merz, Alter. Vorbilder heutzutage. Viele Leute aus meinem Umfeld, viele Männer aus meinem privaten Umfeld. So Leute, die wirklich im Leben was an Scheiße gefressen haben und sich trotzdem entschieden haben, keine Arschlöcher zu werden. Obwohl die auch andere Wege hätten einschlagen können. Das sind, glaube ich, die Vorbilder. Also Freunde von mir, mein Papa, mein Opa auch Überlebenskünstler. So, hab das in mein Gen von denen, glaube ich, dieser Überlebenswille. Meine Mama aber auch. Meine Mama ist auch ein Riesenvorbild. Ich will das gar nicht jetzt so irgendwie homogen betrachten, dass das jetzt ein Mann sein muss auch, weil meine Mutter hat mir so viel beigebracht in Bezug auf Männlichkeit.
Zum Beispiel?
Ja, Sachen, also Fehler, die jetzt jemand gemacht hat oder Menschen gemacht haben, die meine Mama verletzt haben, da hat die mir erzählt immer und hat mich damit geprägt, weil ich mir immer dachte, ich will nicht eine Frau verletzen, wie meine Mutter verletzt wurde zum Beispiel, ob das von ihrem Vater war, Mann oder sonst der Geier was. Und das hat mich auch geprägt. So. Deswegen muss ich auch Mama nennen, ey.
Schön.
Ja.
Von meinem Vater hätte ich gerne gelernt.
Boah, Vater, ey, das ist schwierig manchmal, ne, mit uns, weißt du doch. Ja, ich weiß nicht, ich hätte schon gern von denen irgendwie ein bisschen mehr offenes Herz gehabt. So. Das war immer ganz schwierig, über Gefühle oder so einen Scheiß zu reden mit meinem Vater, was dafür gesorgt hat, dass ich generell manchmal isoliert bin mit Emotionen und Gefühlen und mir immer nur sehr spät eingestehen kann, wenn ich irgendwie gerade emotional gefickt bin gerade oder so ein Scheiß. Das habe ich auf jeden Fall meinem Vater zu verdanken. Aber er erliegt ja auch nur seiner Sozialisierung und Erziehung, so deswegen will ich auch nicht zu hart zu dem sein. Aber ja, ich glaube, mittlerweile ist das alles auch ein bisschen anders. Also so ein paar Fortschritte haben wir schon.
Wie meinst du?
Ja, ich kann mit dem über mehr Sachen reden wie früher halt, ne?
Ist das dein Verdienst?
Ich würde das gar nicht sagen, dass das mein Verdienst ist oder sein Verdienst. Ich meine, das Leben ist keine Einbahnstraße. Und klar, wenn ich da den einen oder anderen Schritt auf ihn zugehe, muss er immer noch empfänglich dafür sein. So, und deswegen würde ich gar nicht sagen, ist jetzt mein Verdienst oder seiner. Der musste auch in gewisser Hinsicht über seinen Schatten springen.
Ihr habt euch zusammen entwickelt.
Ich glaube schon, ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Da passt die nächste Frage ganz gut. Angst macht mir?
Die Zukunft ein bisschen. Die Zukunft macht mir ein bisschen Angst.
Was konkret?
Vieles, Mann. Ich weiß nicht, wohin wir uns entwickeln. Ich habe so das Gefühl, so, weißt du, es gibt so Menschen, die leiden unter dem Weltschmerz, der besteht. Weißt du, was ich meine? Ob das jetzt die Kriege, Völkermorde, Hungersnöte sind, die man mitbekommt, wovon ich teils betroffen bin, aktiv, weil ich habe da Familie, das ist nochmal eine andere Beziehung zu so einer Scheiße, die gerade auf der Welt passiert, aber auch Sachen, die mich nicht direkt betreffen, wie der Völkermord und eine Hungersnot im Sudan, wo meine Empathie dann kommt, oder die ganzen Kriege, die gerade auch in Europa entfacht sind und wie Politik damit umgeht und auch in unserer Gesellschaft junge Männer, die wir verlieren, weil wir vielleicht nicht geduldig genug sind und weiß ich nicht, das sind so Sachen, die machen mir ein bisschen Angst. So Entwicklungen, die ich beobachte, machen mir ein bisschen Angst. Aber ich habe auch Hoffnung, weil wir sitzen gerade hier und reden darüber und noch geht das, weißt du? Und das gibt mir aber auch wiederum Hoffnung.
Lebendig fühle ich mich.
Wann habe ich mich da letztes Mal richtig lebendig gefühlt, ey? Als ich von der Sauna rausgegangen bin und ins Eisbecken reingejumpt bin, Alter. Da habe ich mich richtig lebendig gefühlt. Das war so eine Verifizierung dafür, dass ich auf jeden Fall noch Puls habe.
Brauchst du das?
Ja, das ist ein Ausgleichsventil, was eigentlich gut funktioniert. Sauna.
Ich hätte gern schon früher verstanden,
dass man das Männlichkeitsrollenbild selbst verändern kann und definieren kann. Und dass man auch mit allen Mitteln gegen schlechte Vorbilder kämpft, beispielsweise. Ja.
Ich wünschte mehr Männer.
Ich wünschte mehr Männer würden einfach die Fresse halten. Ich inklusive, Alter, weißt du? Wir sitzen hier im Podcast, wir haben noch einen eigenen Podcast. Wir haben alle einen Podcast, Digga, heutzutage, weißt du? In manchen Phasen denke ich mir, die Männer sollten ein bisschen mehr die Fresse halten. Und in anderen Bereichen vielleicht öfter mal die Fresse aufmachen. Weißt du, was ich meine? Es ist ja, aber ja, Männer auch so ein bisschen mehr zu sich stehen, sich Sachen auch eingestehen vielleicht auch. Das sollten Männer auch mehr machen. Na und auch ehrlicher zu ihren Defiziten sein, Mann, Alter. So, da finde ich, sind wir auch in vielerlei Hinsicht. Ich hasse, wie gesagt, performative Scheiße. Ich mag das gar nicht. So, und ich finde, damit ist auch niemandem geholfen längerfristig. Deswegen so ehrlicher zu sich selber sein auch. Bisschen öfter mal die Fresse halten, das reflektieren und so. Das Übliche, weißt du, wie das ist. Standard.
Danke, dass du dich auf dieses Gespräch eingelassen hast.
Klar.
Ich bin so ein bisschen, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe natürlich Erwartungen an das Gespräch gehabt, aber die, krass. Ja, ich bin so ein bisschen sprachlos. Danke für deine Offenheit.
Ja, gerne. Das war auch so ein ADHS-Blitzlicht, glaube ich, ein bisschen, ne?
Hast du?
Ich weiß es nicht. Bestimmt. Ich lasse mich nicht diagnostizieren.
Auch Selbstdiagnose.
Nee, ich hasse das voll. Selbstdiagnose, hör auf.
Ja.
Am besten packe ich das noch in meine Insta-Bio rein. Weißt du, was ich meine, Alter? So, ja. Mit meiner Schuhgröße auch noch, weißt du?
Was hast du für eine Schuhe?
47,5.
What?
Ja.
Okay. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr dem Instagram-Kanal folgt, männerweinheimlich-podcast. Ich schaffe nicht, auf alles zu antworten, aber ich lese alles und ich freue mich, wenn die Themen, die wir bearbeiten, Gehör finden. Zumindest in dieser Form war es jetzt auch erstmal das letzte Gespräch. Ich glaube, ich habe jetzt, also nichts gegen dich, es war ein sehr gutes Gespräch, aber ich habe jetzt vielleicht erstmal nur mit Männern genug gesprochen.
Reicht, ne?
Ja. 20 Folgen, nee, 19. Ich habe ja auch mit Nicole gesprochen und eine Frau im Podcast. Es war auch eine schöne Abwechslung. Mit Männern habe ich jetzt erstmal genug gesprochen. Ob und wie es weitergeht, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber ob es weitergeht und wie es weitergeht, erfahrt ihr vor allen Dingen bei dem Kanal Männerweinheimlich-Podcast bei Instagram. Folgt dem Kanal, wenn ihr das noch nicht tut, um up-to-date zu bleiben, wie es weitergeht. Eine Sache, die auch klar wurde, ist, dass Humor ein mächtiges Werkzeug ist, um in Kritik mit Sachen an Männern voranzukommen. Unter anderem deswegen habe ich dich eingeladen, um da mal ein bisschen drüber zu erzählen. Das machen wir im Bonusteil. Den hört ihr wie immer am Sonntag in der Podimo-App. Vielen Dank an Podimo für die Möglichkeit, dass ich hier so vielen spannenden Männern begegnen durfte. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und das war's erstmal an dieser Stelle. Ciao. Das war Männer weinen heimlich für diese Woche. Wenn du die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir die Podimo-App kostenfrei runter. Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort im kostenlosen Bereich der App. Diese Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.